Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Heike Jakubait.
Einen schönen guten Tag, Frau Jakubait. Schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Der Herbst ist mittlerweile in diesem doch sehr heißen und trockenen Sommer eingezogen. Was haben Sie sich denn für ein Getränk mitgebracht?
Ich trinke tatsächlich schon einen Winterkräutertee.
Sie trinken Kräutertee? Ich hatte so ein bisschen gehofft, muss ich zugeben, dass Sie vielleicht Kaffee trinken. Denn ich weiß, Sie waren in Afrika tätig, auch in einer Region, in der Kaffee angebaut wird. Was haben Sie denn in Afrika damals gemacht?
Ich war dort als Auslandspastorin der EKD tätig, und zwar in Pretoria für 6 Jahre.
Und jetzt sind Sie in Bremen und haben eine ganz, ganz andere Aufgabe zu bewältigen.
Ja, ich bin die Generalsekretärin der Norddeutschen Mission, so heißt das hier. Und tatsächlich würde ich das so beschreiben, ist es eine sehr vielfältige Aufgabe. Ich sage auch immer gerne, wenn ich mich vorstelle, ich bin ein bisschen Mädchen für alles, denn ich habe verschiedene Aufgaben, Repräsentationspflichten, theologische Arbeit, Begegnungsarbeit, Strukturierung von Sitzungen und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit, all das fällt in meinen Bereich.
Frau Jakubait, wir wollen uns heute mal so ein bisschen in die Vergangenheit begeben. Wenn wir mal ganz weit zurückgehen zum Anfang des Christentums, da gab es einen Wanderprediger, der ist durch die Lande gezogen und hat verkündet, dass das Reich Gottes auf Erden ist. Aus diesem kleinen Haufen hat sich dann in den nächsten paar hundert Jahren eine Organisation gebildet, die immer wichtiger, immer größer geworden ist und dann sogar noch politische Ambitionen hatte. Und es ging so weit, dass sie nicht nur politische Ambitionen hatte, sondern sie hat sich eine eigene Armee gebaut und war unterwegs im Krieg und war Kriegspartei im Laufe der nächsten Jahrhunderte. Und wenn wir dann selbst in das nächste Jahrtausend des Christentums gehen, dann sehen wir, dass dem Protestantismus die Macht auch hin und wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Kirchen aller möglichen Art, nicht alle, das müssen wir natürlich festhalten, aber ganz viele Kirchen sind Teil von Eroberungszügen gewesen. Wenige haben sich dagegen gestellt. Wir haben ja in Europa die Erfahrung gemacht, also wir heißt jetzt die Mächtigen, haben die Erfahrung gemacht, dass Christinnen und Christen sehr folgsame Bürger und Bürgerinnen sind. Und so sollten dann auch in den Kolonien die Neubürger und Bürgerinnen gute Bürger des Kolonialstaates werden. Ab dem 18. Jahrhundert war dann die protestantische Mission immer Teil auch der kolonisierenden Macht. War denn Mission immer der verlängerte Arm der Eroberer?
Das kommt ganz darauf an, auch auf die Geschichte wahrscheinlich des jeweiligen Missionswerkes. Also bei der Norddeutschen Mission ist es so, dass die Missionare in das heutige Ghana und Togo ausgesandt wurden in vorkolonialer Zeit, bereits seit 1847. Natürlich haben sich diese Missionare dann sehr gut angedockt an die koloniale Macht, als sie dann später im Land war. In Deutsch-Togoland haben die Strukturen genutzt, aber letztendlich war ihr Ausgangspunkt zunächst ein etwas anderer, nämlich wirklich religiös motiviert.
Religiöse Motivation, Neugierde auf das Neue. Wir haben viele Missionare, die dann später Sprachen erforscht haben, Missionare und Missionarinnen, die sich für Kunst interessiert haben. Und jetzt haben wir gerade in Deutschland eine Diskussion darüber, ob Missionswerke, die Nachfolger dieser Missionsgesellschaften von damals, die Kunst, die damals aus Afrika, aus Asien und teilweise auch aus Lateinamerika nach Deutschland gekommen ist, ob die zurückgegeben worden ist. Was ist denn da so Ihre Haltung dazu?
Die Norddeutsche Mission hat selber keine Sammlungen, aber tatsächlich gibt es hier im Überseemuseum in Bremen sehr viele Gegenstände, die aus Ghana und Togo stammen. Der damalige Missionsdirektor hat darum gebeten, dass die Missionare diese Gegenstände mitbringen. Und ich bin unbedingt dafür, dass diese Gegenstände zurückgegeben werden.
Jetzt sind ja viele der Dinge auch geschenkt worden, also richtig geschenkt. Der eine Anführer einer Gruppe, eines Clans hat dem Missionar was geschenkt. Was ist denn jetzt mit den Sachen? Geschenkt ist geschenkt, haben wir als Kinder immer gesagt.
Ja, haben wir so gelernt, genau. Ich meine, dass die Bedeutung, die in diesen Gegenständen steckt, auch wenn sie verschenkte Gegenstände sind, ja trotzdem noch in ihnen liegt. Möglicherweise auch, wenn sie verschenkt sind, woanders jetzt eine Lücke darstellen. Und es ist schön, wenn die wieder gefüllt werden kann.
Also plädieren Sie dafür, dass dieses kulturelle Erbe, das auf irgendwelchen Wegen nach Deutschland gekommen ist, wieder zurückgegeben wird, dass sozusagen das aufgefüllt wird in der Erinnerungsgeschichte und für die Erinnerungsgeschichte der Völker dort?
Also ich glaube, es gibt da noch einen Unterschied zwischen musealen Gegenständen und sage ich, sie sollen in Museen untergebracht sein, oder geht es nicht auch eher darum, sozusagen einer ethnischen Gruppe ihre Geschichte zurückzugeben anhand dieser Gegenstände? Ich hatte in der vorigen Woche eine sehr interessante Auseinandersetzung beziehungsweise ein sehr interessantes Gespräch mit Kokko Azamede. Das ist der diesjährige Jakob und Wilhelm Grimm-Preisträger. Und es gibt im Moment im Übermuseum eine Forschungsgruppe, die sich genau mit diesen Gegenständen beschäftigt. Und er hat sehr anschaulich und bildlich erklärt, wie diese Gegenstände durch einen Priester lebendig werden können und sie in einer Familiengeschichte oder Dorfgeschichte eben fehlen, wenn sie nicht vorhanden sind. Also das hat mir sehr eingeleuchtet und aus diesem Grunde würde ich jetzt immer sagen, ja, sie müssen zurück. Also nicht vielleicht in Museen, aber sie müssen dahin zurück, wo sie ihren Ursprungsort haben.
Wenn wir jetzt den deutschen Markt, also den Kunstmarkt und auf der anderen Seite auch den Museumsmarkt angucken, dann hören wir solche Sprüche wie, bei uns sind die Sachen geschützt und in Übersee sind sie nicht geschützt, weil es dort keine ordentlichen, zum Beispiel eben Museen gibt. Was antworten Sie denn solchen Statements?
Das ist natürlich eine wichtige Frage. Also wie werden Gegenstände gut geschützt? Auf der anderen Seite, wenn mir die Gegenstände nicht gehören, trage ich dafür auch keine Verantwortung. Und diese Verantwortung gehört in die Hände derjenigen, die Besitzerinnen und Besitzer dieser Gegenstände sind.
Welche Gruppen sind denn jetzt dabei, diese Fragen der Dekolonisation, die wir jetzt gerade behandeln, anzustoßen? Sind es Gruppen in den Missionswerken? Sind es Gruppen in ihren Partnerkirchen in Übersee?
Also es ist sehr vielfältig und auch sehr komplex. Die Norddeutsche Mission und ich denke viele andere Missionswerke haben ja, und das wird häufig vergessen, bereits in den 1990er Jahren mit einer Aufarbeitung des Kolonialismus und ihrer Kolonialgeschichte oder ihrer Verbundenheit mit der Kolonialgeschichte begonnen. Und heute entspricht es natürlich auch der Black Lives Matter-Bewegung, Aktivistinnen, das Bewusstsein, das sich in der migrantischen Diaspora entwickelt für diese Fragen, dass das eben zu einer großen Bewegung wird, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich, glaube ich, gibt es auch eine, ja, glaube ich, sehr wortstarke Gruppe von weißen Personen, die dieses Thema sehr forcieren und es auf jeden Fall immer sehr häufig dann auch in Diskussionen einbringen. Ich glaube, insgesamt für die gesamte Bevölkerung spielt es, glaube ich, gar keine so ganz große Rolle.
Nun können wir ja nicht so tun, als wenn die Kolonisationszeit mit dem Selbstständigwerden der Nationalstaaten abgeschlossen gewesen wäre. Wir spüren ja bis heute die Folgen dieser Kolonisation.
Es hat wirtschaftliche Folgen, es hat auch Folgen, wie die Menschen ihr Selbstbild sehen, wie sie sich selbst verstehen. Und wir, jetzt sage ich das wirklich als wir weiße Europäerinnen, müssten uns auch hinterfragen, beziehungsweise wir müssten uns besonders hinterfragen und, glaube ich, erstmal etwas verlernen, nämlich unseren Eurozentrismus, unsere Arroganz, dieses Gefühl der Überlegenheit oder eben auch zu sagen, die Weltsicht, die wir haben, ist die einzig richtige. Darum geht es. Also wir müssen es unbedingt verlernen.
Was gibt es denn da für Rezepte dafür? Oder gibt es überhaupt Rezepte dafür?
Ich glaube, es fängt damit an, wenn wir uns selbst in Frage stellen. Und wenn wir dafür offen sind, auch vielleicht erstmal anderen zuzuhören und ihre Meinung gelten zu lassen und in einen Prozess auch des Auseinandersetzens zu gehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal dieses Zuhören. Und da schalten wir häufig schon ganz einfach ab und sagen, naja, ich weiß es eh besser. Also ich glaube, darum geht es. Erstmal zuhören und stehen lassen und gelten lassen.
Sie sprechen ja jetzt was an, was Gruppen innerhalb der Kirchen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit, mit, ich sage jetzt nochmal das Wort Entwicklungshilfe, beschäftigt haben, die ja immer aus so einer pädagogischen Überelternsituation genau wissen, was jetzt dran ist. Du darfst dir keine schönen Dinge kaufen, du musst dir praktische Dinge kaufen. Das sind ja so Sätze, die gute evangelische Mädchen und gute evangelische Jungs so drauf haben. Und das haben wir ja dann auch in die Welt getragen. Wie kann man denn so eine Haltung verlernen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch sicher sehr davon abhängig, was für eine Persönlichkeit ich habe. Aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, kann ich loslassen? Also ich glaube erstmal, dieses Loslassen ist wichtig. Das ist zum Beispiel etwas, das bei uns eine ganz große Rolle spielt im Missionswerk. Alle also wir sagen auch nicht Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit und all diese Projekte, die die Norddeutsche Mission unterstützt, werden eben nicht in Deutschland entwickelt, sondern von Entwicklungsabteilungen der Kirchen in Ghana und in Togo. Und ich glaube, da fängt es schon mal an, diese Prozesse einfach laufen lassen zu können.
Genau, dieses Laufen lassen tut ja manchen Menschen ganz schön weh, vor allem wenn da noch Geld, vor allem ihr eigenes Geld da drin steckt. Wie gehen Sie denn damit um?
Vielleicht ist es so, dass Menschen sich einfach fragen müssen, ist die Macht des Geldes alles? Wichtiger bei uns ist zum Beispiel die Frage, wie können wir gemeinsam etwas zusammengestalten? Und da werden zum Beispiel Fragen wichtiger, welche Grundhaltung habe ich, welche spirituelle, wie stehe ich zu gesellschaftlichen Fragen? Und diese Fragen sind häufig viel, viel wichtiger als bei uns die finanzielle Frage oder wer finanziert irgendwelche Projekte. Es geht auf jeden Fall auch um Solidarität. Es geht ja um ein solidarisches Zusammenleben. Und natürlich ist es ganz eindeutig, dass wir auf Kosten von anderen Menschen leben. Und deshalb wäre das alleine schon geboten, um des Teilens willen, nicht zu hinterfragen, welche Projekte finanzieren wir oder dass es jetzt hier wir bestimmen, was mit dem Geld gemacht wird. Darum geht es gar nicht.
Sie sprechen von Solidarität mit den Armen, haben wir seit den 50er Jahren gehört. Brechen Sie diese Solidarität mit den Armen auf, wenn Sie sagen, wir müssen uns zuerst mal auf der Metaebene verständigen?
Ich glaube, dazu bedarf es gar keiner Verständigung auf einer Metaebene. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die wir leben und dafür, glaube ich, braucht es gar keine Verständigung. Das ist irgendwie eine natürliche Haltung, die wir da an den Tag legen.
Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal auf dem Preisschild sozusagen beharren. Es ist doch tatsächlich so, dass die Kirchen in Deutschland oder die Christinnen und Christen in Deutschland so sehr viel reicher sind als die meisten Christinnen und Christen und Kirchen in Togo und in Ghana. Ist es da nicht absolute, ich sage jetzt mal Christenpflicht, Christinnenpflicht, einfach abzugeben?
Ja, natürlich, das sage ich ja. Es geht ums Teilen, es geht um Gerechtigkeit und es geht eben darum zu sagen, wenn ich etwas verschenke, dann ist es nicht mehr in meinem Besitz und ich habe darüber dann auch keine Verfügungsgewalt mehr. Es gehört mir nicht mehr. Ich habe es abgegeben und die Person, die es bekommt, wird damit das tun, was sie oder er glaubt, richtig ist.
Ich gehe jetzt mal nochmal ganz woanders hin. Wenn man sich überlegt, dass wir in Europa, die wir das Christentum ja aus Südeuropa gekriegt haben, wo es aus Vorderasien hingegangen ist, wir haben ja auch eine böse Geschichte der Kolonisation erlebt. Wenn man bedenkt, dass Bonifatius diese Eiche abgehackt hat, dann stand er ja nicht alleine da und hat gehackt, sondern wir wissen, dass außenrum mindestens eine Hundertschaft römischer Soldaten gestanden hat. Wir haben also was gelernt und haben das einfach in den nächsten so und so viel 1.500 Jahren weitergeführt. Müssen wir uns mit unserer eigenen Geschichte beschäftigen, von der wir ja relativ wenig wissen, was den Beginn des Christentums angeht?
Ja, natürlich. Also wenn wir unsere eigenen Wurzeln nicht kennen und wissen, woher kommen wir eigentlich und was hat uns geprägt, dann sind wir natürlich auch überhaupt nicht dazu in der Lage zu schauen, was geben wir eigentlich weiter und aus welchem Grund geben wir es so weiter, wie wir es weitergeben.
Ich weiß, Frau Jakobait, dass Sie in allen möglichen Kreisen mit Leuten, die über Dekolonisation nachdenken, sind, um mit denen gemeinsam solche Dinge zu besprechen. Kommt denn da unsere eigene Geschichte zur Sprache?
Ich glaube nicht bewusst, weil es, glaube ich, anscheinend, und das wäre ja auch nochmal eine spannende Frage, ob man das reflektieren kann, ist eine sehr einheitliche Vorstellung davon herrscht, wie wir geprägt sind. Und da wäre es natürlich spannend, auch nochmal zu gucken, wie differenziert ist denn eigentlich dieser Blick?
Nur ist ja die Mission, also ich sage jetzt wieder mal die in Anführungszeichen Mission, ein Teil der Kirche in Deutschland. Und die Kirche in Deutschland ist ja Teil einer Machtstruktur, die oft genug mit den Regierenden zusammengearbeitet hat. Hat sich denn die Kirche an sich mit dieser Macht, die sie mal hatte und mit den Verblendungen, denen sie erlegen ist, ordentlich und ausgiebig beschäftigt, damit man solche Geschichtsfragen wirklich ventilieren kann?
Natürlich hat die Kirche sich damit beschäftigt? Also auch jetzt gerade bei der Frage mit sexuellem Missbrauch in der Kirche geht es ja auch gerade nochmal um Machtfragen. Welche Macht übe ich aus? Auch welche Machtstrukturen befördern oder fördern innerhalb der Kirche solche Verhältnisse? Das kann natürlich nie genug sein, würde ich sagen. Also wir sind da noch nicht sehr weit gekommen. Wir haben natürlich begonnen, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Aber es ist natürlich eine immerwährende Frage, warum ist es so, dass tatsächlich sich in einem Glauben, der sozusagen sich eigentlich von diesen Machtstrukturen befreien will, von menschlichen Machtstrukturen, dass diese strukturelle Macht da so ausgebildet und stark vorhanden ist.
Frau Jakobait, was ist Ihre Mission?
Meine Mission ist, mitzuwirken daran, dass tatsächlich es umgesetzt werden kann, dass es ein gutes Leben für alle Menschen gibt.
Frau Jakobait, wir sind fast am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde angekommen. Was liegt Ihnen denn besonders am Herzen bei Fragen der Dekolonisation jetzt mit Blick auf die norddeutsche Mission?
Mir geht es darum, im Blick zu haben, vor allen Dingen, wie wir Gegenwartsgesellschaft gestalten können und was unser Beitrag als Norddeutsche Mission ist. Hier in Bremen gibt es eine sehr große migrantische Diaspora. Was ist unser Anteil als Norddeutsche Mission daran, dass wir Lebensverhältnisse von Menschen verbessern können, dass Gesellschaft diverser wird? Was können wir als Norddeutsche Mission dazu beitragen und natürlich andererseits auch nochmal zu schauen, wie frei geben wir denn eigentlich unsere Mitgliedskirchen in Ghana und in Togo, sodass sie sich so entwickeln können, wie sie das möchten, ohne sie immer auszubremsen mit unserer europäischen Perspektive.
Frau Jakobait, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Mission hatten. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen bei den vielen Projekten, die Sie vor sich haben und wünsche Ihnen einen wunderbaren Herbst. Bleiben Sie behütet.
Vielen Dank.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.